Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, vor einigen Wochen habe ich meine Enkeltochter in Heidelberg abends mit dem Auto vom Sport abgeholt, auf dem etwas längeren Heimweg. Ich hatte mich nämlich verfahren, kamen wir an einem gut beleuchteten Gebäude vorbei, auf dem mit großen Buchstaben, also gut lesbar, stand Adventgemeinde. Meine Enkeltochter fragte mich daraufhin, warum heißt denn diese Gemeinde so? Es ist doch noch gar keine Adventszeit. Nun, liebe Gemeinde, heute ist Adventszeit und meine interessierte oder unsere interessierte Enkelin würde sicher jetzt fragen, heißt diese Gemeinde auch noch so, wenn die Adventszeit vorbei ist? Doch zurück zur ersten Frage, warum nennt man eine Gemeinde ganz unabhängig von der Jahreszeit bzw. vom Kirchenjahr Adventgemeinde? Und damit auch zur Antwort, die der Theologen-Großvater seiner Enkeltochter gegeben hat. Advent hat für uns Christen eine zweifache Bedeutung. Da ist natürlich zuerst die Adventszeit mit ihren 4 Adventssonntagen vor Weihnachten, mit der wir uns auf das schöne, wunderbare Fest der Geburt unseres Heilands Jesus Christus, des Sohnes Gottes, vorbereiten, einstimmen sozusagen. Der für uns als Kind in Bethlehem zur Welt kam. Aber es gibt auch noch eine zweite, viel tiefere und größere Bedeutung des Advents, und die kennen viele Leute heute gar nicht. Nämlich, dass uns die Bibel sagt, dass Jesus Christus nicht nur vor 2000 Jahren in Bethlehem zur Welt gekommen ist, sondern dass er sichtbar wiederkommen wird und dass er unsere Welt durch seine Gerechtigkeit und seine Liebe verwandelt, sodass es keinen Krieg, keinen Hunger, keinen Tod, keine Schmerzen, keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Diese zweite Bedeutung des Advents, dass Jesus wiederkommt und wir ihm entgegengehen, das ist für uns Christen die große Hoffnung und das Ziel, auf das wir ausgerichtet leben, leben dürfen, leben sollen. So gesehen ist für uns Christen unser ganzes Leben eine Adventszeit. Und darum hat sich diese Gemeinde in Heidelberg Adventgemeinde genannt, weil sie diese große und großartige Hoffnung ausstrahlen will, sichtbar ausstrahlen will, dass Jesus Christus für alle Menschen wiederkommt, ganz unabhängig von Advent und Weihnachten. Und nun verlassen wir das Enkel-Großvater-Gespräch. Wir nehmen allerdings die Frage mit, ob wir auch eine Adventgemeinde in diesem tiefen Doppelsinn sein wollen, ob wir auch adventliche Christen mit dieser wunderbaren und zugleich sehr ernsthaften, großen Hoffnung sein wollen, mit diesem großen Bild unserer Hoffnung. Und so eingestimmt hören wir jetzt auf das Predigtwort aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 13. Kapitel. Ich habe den vorgeschlagenen Text um 2 Verse verlängert, die Verse 8 bis 14. Der Apostel schreibt, seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, der Apostel zitiert jetzt 2. Mose 20, denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren. Und was es da sonst noch an Geboten gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, vom Schlaf aufzustehen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zur Zeit, da wir gläubig geworden waren. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Amen. Unser Predigtwort im 13. Kapitel des Römerbriefs steht in einem größeren Zusammenhang, der auf Anhieb gar nicht sehr adventlich erscheint. Denn die Verse unmittelbar davor beschäftigen sich mit dem Verhältnis der Christen zur staatlichen Gewalt. Es geht also dem Apostel um Politisches und Alltägliches. Und Bibelkundige unter uns, vielleicht haben sie es sogar vor sich, kennen vielleicht die markante Eröffnung dieses 13. Kapitels in der Übersetzung von Martin Luther: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet. Und wer etwas, liebe Gemeinde, von der Geschichte weiß, der weiß auch, dass gerade diese Aussage des Apostels Paulus im deutschen Luthertum eine problematische Spur gezogen hat. Nämlich mit der Tendenz, eine Art Heiligsprechung des preußischen Staates. Dass unsere evangelische Kirche nun wiederum in den letzten 60 Jahren fast das genaue Gegenteil gemacht hat und jede staatliche Gewalt von vornherein eher misstrauisch betrachtet hat, das sei auch nicht verschwiegen. Aber wahrscheinlich, liebe Gemeinde, gehört beides in seiner jeweiligen Übertreibung zusammen. Damit wir im Verständnis unseres biblischen Zusammenhangs nicht in diese Fallstricke geraten, sondern den roten Faden sehen, gibt uns der Apostel selber den Schlüssel des Verstehens, indem er am Ende des 12. Kapitels Folgendes den römischen Christen damals und auch uns heute ins Stammbuch schreibt, nämlich: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Darum geht es. Darum geht es im Alltagsleben der Jesus-Nachfolger. Bis heute nicht den Weg des Bösen gehen, auch wenn das Böse uns noch so sehr attackiert und uns zu bösen Reaktionen provoziert. Das ist ja die Macht des Bösen, dass sie uns immer wieder böse machen will, indem sie uns zu Reaktionen reizt, die selber böse sind. Also, nein, wir gehen nicht den Weg des Bösen. Wir gehen in der Kraft unseres Herrn den Weg des Guten und überwinden damit das uns zum Bösen provozierende Böse. Wir überwinden das Böse mit Gutem. So schnörkellos, liebe Geschwister, so schnörkellos und klar ist die alltägliche Jesus-Nachfolge. Das ist die Ethik der Christen. So versteht der Apostel nun auch die staatliche Gewalt, die Obrigkeit, als von Gott eingesetzte Dienerin, die das Gute fördert und belohnt und dem Bösen wehrt und es bestraft. Und dies geschieht ganz nach dem Willen Gottes und seiner Gebote. Paulus hat hier allerdings nicht den Staat im Blick, der das Böse fördert und belohnt und der dem Guten wehrt und es bestraft. Diesen Staat gibt es leider auch. Meine Frau und ich haben an dem Kongress zur Christenverfolgung vor 3 Wochen auf dem Schönblick teilgenommen. Und da ist ein ganz ergreifender Bericht über die Situation der Christen in China gegeben worden. China ist ein solcher Staat, in dem wirklich die Christen ja aufgefordert werden, Böses zu tun und wo das Gute bestraft wird. Also diesen Staat gibt es auch. Paulus hat hier diesen Staat nicht im Blick, der seine Bürger dazu zwingt, bewusst Gottes Gebote zu übertreten und Gott zu verleugnen. Dieser Staat, der die Menschen gegen Gottes Gebote aufhetzt, der begegnet uns biblisch in der Johannes-Offenbarung im 13. Kapitel. Und es ist wichtig, liebe Gemeinde, dass uns Christen immer diese beiden Sichtweisen auf staatliche Gewalt bewusst sind. Auch heute, damit wir erkennen, wann der Staat droht, aus dem Staat nach Römer 13 zu dem Staat nach Offenbarung 13 sich zu verändern zu werden. Der Apostel aber kann seinerseits diesen Abschnitt über die gute, über die von Gott eingesetzte staatliche Gewalt folgendermaßen beschließen: So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Weil wir Christen dem Weg des Guten folgen und die staatliche Gewalt durch ihre Gesetze in Gottes Auftrag so anerkennen, weil sie das Gute schützt, fördert und belohnt, darum dürfen wir dem Staat bei der Förderung des Guten auch nichts schuldig bleiben. Doch was ist der Weg des Guten, auf dem wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern umgekehrt das Böse mit Gutem überwinden? Und hier steigt nach einem etwas längeren Anmarschweg sozusagen unser heutiges Predigtwort mit der zentralen Aussage ein: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir sind also anderen Menschen, sowohl im Persönlichen wie im Politischen, sowohl im Privaten als auch im staatlichen Bereich, was schuldig? Die Liebe, die allein die Gesinnung erzeugt und das Handeln, Handlungen hervorbringt, die das Gesetz erfüllen. Und zwar zuerst natürlich das göttliche Gesetz, aber eben auch abgeleitet aus diesem göttlichen Gesetz die guten Gesetze des Staates. Der Apostel nennt hier stellvertretend die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und bringt dann gut biblisch argumentierend als gelernter jüdischer Schriftgelehrter den Gedankengang weiter: Alle diese Gebote werden zusammengefasst in dem einen Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe, und er stellt dann fest, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also ist die Liebe das Gesetzes Erfüllung. Diese klare Beweisführung des Apostels ist von zwingender Plausibilität. Doch wir wollen noch etwas bei der Liebe und dem Gesetz bleiben. Denn wir haben ja heute die massive Tendenz, sowohl gesellschaftlich, kulturell als auch in unserer Kirche, nämlich die Tendenz, die Liebe oder das, was man dafür hält, dem Gesetz bzw. dem Gebot so entgegenzustellen, dass die Liebe meilenweit über dem Gesetz und den Geboten steht. Und eine Folge davon, dass man im Namen der Liebe diese Gebote einfach außer Kraft setzen kann. Ein aktuelles und besonders schrilles Beispiel ist diese Segnung, Trauung, Hochzeit, man weiß gar nicht genau, wie man es nennen soll, wie auch immer, der 4 Männer durch die Berliner Pfarrerin, mit der Begründung, sie habe klar erkannt, dass bei den 4 Liebe ist. Und Gott ist ja Liebe, da kann er ja nichts dagegen haben, also können diese vier Leute getraut werden. Die Kirchenleitung ist dann etwas zurückgerudert, hat gesagt, nein, ist keine Trauung, geht ja nicht, müssen ja, können nur zwei sein. Aber wir spüren, das ist genau diese Tendenz, man bläst ein Liebesverständnis auf, in dessen Namen man alle Gebote außer Kraft setzen kann. Auch in weniger spektakulären Fällen können wir genau diese Tendenz feststellen, dass mit der Liebe als Begründung die Bedeutung der Gebote ausgehebelt wird. Der bekannte banalisierende Slogan, war ja mal Teil eines Schlagers, kann denn Liebe Sünde sein, bringt diese Abwertung der Gebote Gottes im Namen der Liebe besonders zugespitzt zum Ausdruck. Dieses Verständnis, liebe Gemeinde, kann sich aber ganz und gar nicht auf unseren biblischen Text hier berufen. Gegenteil. Denn die Liebe und die Gebote gehören zusammen. Sie gehören untrennbar zusammen. Und sie brauchen sich gegenseitig. So ist die Liebe die Erfüllung der Gebote, sehr wohl, weil sie dem Nächsten nichts Böses tut. Wie uns der Apostel ja anschaulich gezeigt hat. Und die Gebote ihrerseits sind die Konkretisierung der Liebe, die alltäglichen Maßstäbe, die innere Wahrhaftigkeit der Liebe, die sie eben gerade vor Selbsttäuschung und Illusionen bewahren. Ich kann nicht vorgeben, einen Menschen zu lieben und ihn zugleich belügen und betrügen. Damit belüge ich Gott und mich selber. Ich kann nicht einen Menschen lieben und mich zugleich über Gottes Gebote hinwegsetzen. Denn es ist ja Gottes Liebe, nicht meine eigene Definition von Liebe, die ich als Christ lebe und weitergebe. Gottes Liebe ist und bleibt an seine Gebote gebunden, natürlich. Und eine Kirche, die eine Liebe lebt und verkündigt, die Gottes Gebote abwertet oder vielleicht sogar gänzlich außer Kraft setzt, die verrät das Evangelium und führt die Menschen in die Irre. Noch eine weitere, sehr realistische Beobachtung zur Liebe sei hier entfaltet. Und damit knüpfe ich noch einmal an das Programmwort des Apostels an, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir können sagen, genau das ist der ständige, der alltägliche Kampf der Liebe. Im Guten und damit in der Liebe zu bleiben und nicht vom Bösen daraus vertrieben zu werden, nicht besiegt zu werden. Unser Leben und unser Bleiben in der Liebe unseres Herrn ist immer wieder angefochten, ist immer wieder ein geistlicher Kampf. Immer wieder erkennen wir, zum Beispiel, gerade als Liebende, dass wir die notwendige Liebe schuldig bleiben. Gerade als Liebende leiden wir trotz allen Bemühens unter der Unvollkommenheit unserer Liebe. Dabei graben wir uns schnell ins Negative ein. Kennt ihr das nicht auch? Wie leicht kann hier ein trüber, ein depressiver Geist einziehen, der von Satan raffiniert benutzt wird, um uns in die Gottlosigkeit der Verzweiflung zu treiben? Doch, liebe Geschwister, wir sind im Advent. Und jetzt schauen wir nicht traurig auf die Defizite unserer unvollkommenen Liebe, sondern wir hören auf unser Predigtwort. Und das tut, so schreibt der Apostel, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, vom Schlaf aufzustehen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Hier wird der Blick verändert, geweitet gehoben, weg von unseren Defiziten und unserem Versagen, hin auf unseren Herrn, hin auf das große Bild unserer Hoffnung. Die Nacht ist im Schwinden, jetzt wird aufgestanden vom Schlaf, jetzt geht es dem neuen Tag, dem Tag des Herrn entgegen. Wir erkennen die Zeit und wissen, dass sie unserem Herrn Jesus gehört. Er kommt. Was steht hier vorne? Ist wunderbar. David zu predigen, jawohl. Maranatha. Das ist ja dieser Hoffnungsruf. Der Herr kommt. Ihm, dem Messias Israels und dem Heiland der Welt, ihm gehört die Zukunft. Dem Herrn, der kommt. Er wird zurechtbringen. Er wird richten und retten. Er wird verwandeln. Ja, die Zukunft gehört unserem kommenden Herrn gegen allen äußeren Augenschein. Und das verwandelt, liebe Geschwister, auch unsere Gegenwart. Natürlich. Hier sind wir im Zentrum unseres Christseins, das sich eben nicht aus unserer Fähigkeit zur Liebe speist, da kommen wir nicht weit, das wissen wir, sondern aus dem Glauben an Jesus, dem Herrn der Welt, dem Sieger über die Macht des Bösen, unserem Erlöser, und aus der Hoffnung, dass er kommt und seine Herrschaft im endgültigen Sieg über das Böse aufrichtet. Und wir sind dabei. Amen. Jawohl. Wie wichtig ist es dem Apostel in seinem Brief an die römische Gemeinde, dass er mitten in der ethischen Erklärung der Liebe, wenn Sie dieses 13. Kapitel lesen, ist es ja zuerst eine ethische Beschreibung, dass er mitten in dieser ethischen Erklärung der Liebe diese Ausrichtung auf das Heil in Jesus Christus stellt. Er ist in der Dunkelheit der helle Morgenstern. Er ist unser anbrechender Tag. Die Nacht muss weichen vor diesem Licht der Welt. Dieser adventliche Glaube, liebe Geschwister, und seine Hoffnung, dieser Glaube an den kommenden Herrn, dem wir entgegengehen, das ist der Glutherd und die Kraftquelle unserer eigenen, hoffentlich brennenden Jesus-Nachfolge. Daher gilt allerdings auch, wo wir Christen uns der Welt anpassen. Und interessanterweise beginnt ja Paulus im Römerbrief diesen zweiten Teil in Kapitel 12, wenn Sie das so etwas im Blick haben, genau mit der Aufforderung: stellt euch dieser Welt nicht gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Also, wo wir Christen uns aber der Welt anpassen und dieses Feuer des Glaubens an die Wiederkunft unseres Herrn nicht mehr hüten. Ein Feuer muss gehütet werden. Ich bin ein Feuermensch, ich war lange Pfadfinder und habe immer gerne Feuer gemacht. Ein Feuer muss gehütet werden, sonst geht es aus, sonst erlöscht es. Genau. Wo dieses Feuer der Hoffnung nicht gehütet wird, wo wir den großen Advent unseres Herrn aus unserem Herzen verloren haben und damit die Spannkraft unserer Hoffnung, da wird dann auch die Adventszeit, diese Zeit, die jetzt vor uns liegt, die heute beginnt, die uns auf das Christfest, auf dieses wunderbare Fest einstimmen und vorbereiten will, da wird auch das banal und bedeutungslos. Wenn aber der große Advent unseres kommenden Herrn der Glutherd unserer Hoffnung ist, dann wird sich diese Hoffnung auch in dieser Adventszeit, die jetzt vor uns liegt, in diesen Tagen mit neuer Kraft, mit neuer Freude, mit neuer Gewissheit aufladen, weil uns Jesus in der einzigartigen Geburt, weil uns Gott in der einzigartigen Geburt seines Sohnes Jesus im Stall von Bethlehem schon so viel wunderbare Retterliebe gezeigt hat, erwiesen hat: siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Und nun bekommt der adventliche Glaube, Sie bekommen eine Aufgabe mit auf den Weg, unser adventlicher Glaube bekommt eine doppelte Aufgabe, nämlich: lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und diese so profilierten und einprägsamen Anweisungen gelten natürlich für uns, für unser auf den kommenden Herrn ausgerichtetes Christsein insgesamt, Aber wir wollen sie ganz konkret in den 3,5 Wochen, die uns jetzt vor uns liegen, bis Weihnachten, wir wollen es sozusagen als geistliches Trainingsprogramm in Anspruch nehmen. Wie wäre es denn, wenn wir in dieser Zeit unsere Tage morgens eröffnen und abends beschließen mit diesem ganz praktischen Gebet: Herr Jesus Christus, in deinem Namen lege ich ab die Werke der Finsternis und lege an die Waffen des Lichts. Der Apostel gibt uns dazu eine anschauliche und ganz praktische, exemplarische Verstehenshilfe, bei der er sich wirklich nicht scheut, die Werke der Finsternis und die Waffen des Lichts klar zu benennen. Wie überhaupt die neutestamentliche Verkündigung und die Kirche der ersten 3 Jahrhunderte in den ethischen Anweisungen für die Jesus-Nachfolger viel klarer, deutlicher, herausfordernder waren, als wir das üblicherweise heute erleben. Eben kein Christsein der billigen Gnade. Und hier kommt diese praktische Verstehenshilfe. Vielleicht entdeckt sich nicht jeder bei allem, aber es ist konkret und klar und schonungslos formuliert. Lasst uns unser Leben so führen, wie es für den helllichten Tag, wie es den helllichten Tag gebührt. Also nicht in Fressorgien und Saufgelagen, auch nicht in allen möglichen Bettgeschichten und Ausschweifungen, nicht im Streit oder in eifersüchtigen Rangeleien, sondern schlüpft sozusagen in den Herrn, den Messias Jesus, wie in eine Kleidung hinein. Nehmt den Herrn also ganz an. Er ist eure neue Identität. Christus in uns und wir in ihm. Und lasst die Sorge um euer tägliches Leben nicht in egoistische und maßlose Gier ausarten. Liebe Adventgemeinde, ich hoffe, ihr seid eine und wollt auch eine sein. Liebe Adventgemeinde, so mündet unser Predigtweg durch dieses 13. Kapitel des Römerbriefs in dem zur täglichen Übung empfohlenen Adventsgebet. Und ich würde mich freuen, wenn Sie es nachsprechen und nachbeten können. Ich spreche es nochmal abschnittsweise vor. Herr Jesus Christus, in deinem Namen lege ich ab, die Werke der Finsternis, und lege an die Waffen des Lichts. Und jetzt bleibt uns nur noch Amen. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.